Rede des Monats. Universitätsbibliothek Freiburg. Professor Ulrich Hamann hielt den Vortrag »Die Gegenwart des Islam ist nur aus seiner Geschichte verständlich« auf der Tagung »Der Islam – geistige Kraft und politische Macht« am 14. März 1981 im Hause der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg im Breisgau.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor 4 Monaten, im November 1980, begingen die Muslime in aller Welt feierlich den Beginn des 15. Jahrhunderts ihrer Zeitrechnung. Schon im Mittelalter verbanden die Muslime mit dem Beginn eines neuen Zeitalters die von begnadeten religiösen Führern zu leistende Erneuerung und Vervollkommnung ihrer Lehre und ihres religiösen Lebens. Am Anfang des 2. Jahrhunderts der Hijra zum Beispiel stand der Kalif Omar II. Aus dem Hause der Umayyaden. Er zeichnete sich vor seinen Vorgängern und Nachfolgern auf dem Kalifenthron durch seine Entschlossenheit aus, die Grundforderungen des Islams auch gegen die Interessen des von ihm geleiteten, rasch in alle Himmelsrichtungen expandierenden Reiches durchzusetzen. Er bemühte sich, wenn auch ohne dauerhaften Erfolg, in einem Staatswesen, das steuerlich davon profitierte, wenn möglichst wenige Nichtmuslime zum Islam übertraten, den Staatsinteressen zuwider, die Konversion zur islamischen Heilslehre tatkräftig zu fördern. Am Anfang des 3. Jahrhunderts der Hijra stand der große Jurist Asch-Schafi'i, der Begründer und Eponymos einer der 4 Rechtsschulen des orthodoxen sunnitischen Islams. Er entwickelte die ureigenste Philosophie des Islams, die Lehre von den Wurzeln des Rechts, und begründete vor allem den Primat der Sunna, des Tuns und Lassens des Propheten Mohammed, als materieller Rechtsquelle im religiösen Gesetz des Islams, der Scharia. Das 6. Jahrhundert nach der Hijra wird durch den vielleicht größten Denker des orthodoxen Islams gekrönt, Al-Rasali, gestorben 1111, der in Europa früh als Philosoph unter dem Namen Al-Ghazel bekannt wurde. Er versuchte, nach einer persönlichen Lebens- und Erkenntniskrise die logisch abstrakte und zugleich kasuistische Gesetzesgelehrsamkeit der islamischen Juristen und die seit langem daneben her existierende, wenn auch kaum geduldete mystische Frömmigkeit der um religiösen Halt und persönliche Gotteserfahrung bemühten Gläubigen miteinander zu verbinden. Nach Al-Rasali gab es keinen anerkannten Reformator des orthodoxen Islams mehr, der von der Gemeinschaft per Konsens wegen seiner Verdienste um den Islam als solcher akzeptiert worden wäre. Es fehlte nicht an Theologen, die sich in späterer Zeit für auserkoren hielten, und immer wieder tauchten solche selbsternannten Erneuerer auf, aber eigentlich erst in unseren Tagen möchte diese im Übrigen dogmatisch niemals fixierte Idee von der Wiederherstellung des Islams zu Beginn eines jeden Jahrhunderts unerwartete neue Aktualität gewinnen. Wer wohl mit dem meisten Recht von den Historikern späterer Zeiten mit dem Ehrentitel des Erneuerers der islamischen Religion im Jahre 1401-1981 ausgezeichnet werden mag, sollte uns hier nicht bewegen. Geschichtlich aber ist der Wiederaufstieg der Religion des Islams und der islamischen Staaten in der modernen Welt. Erfüllte der Anfang früherer Jahrhunderte die Muslime angstvoll mit der Erwartung des nahenden Weltgerichts, so steht der Beginn des 15. Jahrhunderts der Hijra in unseren Tagen ganz sicher im Zeichen einer seit langen Jahrzehnten nicht mehr erlebten Optimismus, einer reichen wirtschaftlichen und politischen Blüte und der festen Hoffnung, die Demütigung des Islams durch seine Kritiker und Gegner werde nun endlich ein Ende haben. Verheißt doch die heilsgeschichtliche Botschaft des Korans den Triumph des Islams über seine Widersacher, auch nach Perioden der Heimsuchung und der Herausforderung, die Gott den Menschen zur Prüfung zuteil werden lässt. Die Reichtümer, mit denen der Boden der islamischen Kernlande gesegnet ist, weisen auf Gottes Solidarität mit seiner Gemeinde. Und dem Westen bleibt gar nichts anderes übrig, als sich entgegen jahrhundertealtem Brauch ernsthaft und partnerschaftlich mit dem Nachbarn im Osten zu befassen, der bis zur Renaissance als Abkömmling der hellenistischen Kultur enger Weggefährte und Lehrmeister des christlich-mittelalterlichen Abendlandes gewesen war. In allen Weltgegenden sprießt der euro-arabische und der christlich-islamische Dialog. Auf einmal schaut man nicht mehr auf das Trennende, sondern das Verbindende. Nicht mehr auf die rigorose und kompromisslose Verwerfung der Gottessohnschaft Jesu durch die Muslime, sondern auf den gemeinsamen Glauben an den einen Gott. Klischees wie dasjenige, dass der Islam keine Caritas und kein Gebot der Nächstenliebe kenne, verschwinden aus der Diskussion. In der Auseinandersetzung mit der Säkularisierung finden Christen und Muslime in vereinter Abwehrhaltung ebenso zueinander wie im Erkennen der beiden Religionen innewohnenden und historisch ausgetragenen Spannung zwischen Gesetz und mystischer Glaubenserfahrung. Friedrich II. Von Hohenstaufen, der sich in den arabischen Wissenschaften unterweisen ließ, erscheint nunmehr wichtiger als Karl Martel, der sogenannte Retter des Abendlandes bei Tours und Poitiers. Selbst in der Diskussion um die rechtmäßigen Herren des Heiligen Landes beginnt man westlich des Bosporus, und dies gewiss nicht nur aus wirtschaftlichem Opportunismus gegenüber den Öllieferländern, differenzierter zu urteilen. In rascher Folge erscheinen im Westen Werke über den unbekannten Nachbarn Islam, der bei ernsthaftem und vorurteilsfreiem Zuschauen gar nicht so bedrohlich monolithisch ist und vor allem seine antiwestlichen Züge erst in der und durch die hier vollständige politische, wirtschaftliche, militärische und vor allem auch kulturelle Knebelung und Unterjochung durch den Okzident erworben hat. Lessing hat in seiner Parabel den Geist der Toleranz der Muslime in Saladin durchaus richtig verkörpert. Als die Franken im Jahre 1099 das fatimidische Jerusalem eroberten, ließen sie nicht nur die kleine jüdische, sondern von ein paar Würdenträgern abgesehen, auch die muslimische Bevölkerung der Stadt niedermachen. Als Saladin 88 Jahre später die Stadt zurückeroberte, begnügte er sich mit einem Strafgericht an einigen wenigen Führern der Kreuzzugstaaten, die durch ihre Attacken auf die Pilgerstraße von Syrien zu den islamischen heiligen Städten in Arabien den besonderen Hass der Muslime erregt hatten. Die historische Realität steht dem vertrauten Pauschalbild von den Muslimen als den mit Feuer und Schwert unschuldige Nachbarn vergewaltigenden Barbaren eklatant entgegen. Wie im Christentum, so nahm auch im Islam der vielbeschworene heilige Krieg gegen die Ketzer aus den eigenen Reihen sehr viel grausamere Formen an als der Grenzkampf gegen die nicht dem eigenen Glauben verpflichteten Nachbarn. Der Ausspruch des byzantinischen Historikers Dukas, kurz vor dem Fall Konstantinopels, er sähe lieber, Zitat, den Turban der Türken in den Straßen der Stadt als die päpstliche Tiara, Zitat Ende, steht in unheilvoller Nähe zu den zur gleichen Zeit von den Kanzeln verlesenen Aufrufen osmanischer Reichstheologen, es sei verdienstvoller, Zitat, einen Ketzer, das heißt in diesem Falle Schiiten, zu töten als 40, 70 oder auch 100 Franken, also Ungläubige ab Origine, Zitat Ende. Der glanzvollen islamischen Kultur des Mittelalters beginnt man sich nun nicht mehr allein durch das Prisma der Geschichten aus Tausend und einer Nacht zu nähern. Die Wissenschaften beginnen die Neuentdeckung des Islams. Neuere Arbeiten betonen die genuin islamische, also nicht hellenistische Komponente in den arabisch-islamischen Naturwissenschaften. Für die Geistes- und Sozialwissenschaften erweist sich der mittelalterliche Vordere Orient im Verhältnis zu Europa als ein weites Feld ähnlicher, doch unterschiedlicher Systeme, mit deren Hilfe die Allgemeingültigkeit von Thesen, die allein aufgrund westlicher Verhältnisse gewonnen worden sind, überprüft werden kann. So verdanken wir zum Beispiel der arabischen Poesie des Mittelalters die Einsicht, dass selbst innerhalb kunstvoll ausgeformter Strophen der Doppelvers isolierter und alleiniger Sinnträger sein kann. Und das System des islamischen Militärbenefiziums lehrt uns, dass es einen durch Loyalitäten zusammengehaltenen Feudalismus auch ohne die besondere Treuebindung von Herren und Vasall geben konnte. Längst ist man sich bewusst, dass nur noch durch die Papyrologie und die Arabistik neue Funde zur klassischen Philologie zu erwarten sind. Und es wäre unfair zu verschweigen, dass sich auch in dem einflussreichsten und sensibelsten Medium der Presse behutsame und verhaltene, dennoch nicht zu übersehende Korrekturen des herkömmlichen Orientbildes feststellen lassen. Hoffentlich ist das folgende Zitat aus einer vor wenigen Tagen erschienenen Bestandsaufnahme über die deutsch-arabischen Beziehungen bald ein Anachronismus. Zitat: Es bedarf keiner groß angelegten demoskopischen Erhebung, um festzustellen, dass die Begriffe Araber und Orient bei unseren Bürgern negative Assoziationen hervorrufen. Harem und Haschisch, Vielweiberei und Bauchtanz, Rückständigkeit und Fatalismus, Faulheit und Schlamperei, Hinterlist und Fanatismus. Zitat Ende. Diese und auch andere, sehr viel anspruchsvollere Stereotype über den Islam und die Araber müssen bei den Betroffenen Verbitterung hervorrufen. Solche Verzerrungen sind natürlich kein Privileg westlicher Medien gegenüber dem Orient. Der Ethnozentrismus verstellt, wie Maxime Rodinson vor einem Jahr in Berlin betont hat, zwangsläufig den Blick für das Wesen der benachbarten, aber doch eben anderen Kultur. Und das Problem unterschiedlicher und zum Teil ineinander verschobener Bezugsrahmen mit allen daraus resultierenden Missverständnissen und Enttäuschungen ist gewiss nicht spezifisch für das islamisch-westliche Gespräch. Aber die Suche nach dem gemeinsamen Nenner muss mit größtmöglicher Selbstkritik auf beiden Seiten begonnen werden. Die traditionelle Bereitschaft der Muslime, neben so vielem anderen, auch das Orientbild des Westens mit all seinen europazentrischen Verzerrungen weiterhin zu kopieren, nimmt bei ihnen, wie wir alltäglich beobachten können, umso rascher ab, je mächtiger sie werden und je selbstbewusster und unbelasteter sie sich als psychologische Folge dieser neuen Stärke ohne die von Europa und Amerika gelieferten geistigen Krücken wieder ihrer eigenen Religion und ihrer eigenen Geschichte zuwenden. Ich meine, dass jede Hilfe, die der Westen dem Orient bei diesem ohnehin unaufhaltsamen Weg zur kulturellen Emanzipation leisten kann, uns früher oder später selbst zugutekommen wird. Mit dem Stolz auf die eigene Vergangenheit dringt im Islam das Bewusstsein vor, mit Europa innig verwandt gewesen zu sein und es wieder werden zu wollen. Dank des Gleichziehens in den Feldern der Politik und der Wirtschaft kann sich diese Affinität ohne Apologetik auf der einen oder der anderen Seite zum beiderseitigen Nutzen entfalten. Es ist bitter, wie mir selbst vor etwa einem Jahr widerfahren, von bellikosen Exponenten des libanesischen Christentums hören zu müssen, dass gerade wir Orientalisten uns an unserer eigenen abendländischen Kultur und Religion versündigen, indem wir die Muslime auch noch darauf aufmerksam machen, über welche Schätze ihre mittelalterliche Zivilisation verfügt. So problematisch für uns alle im Westen der Aufstieg des Islams zu einer neuen und zugleich altehrwürdigen politischen und hoffentlich bald auch wieder kulturellen Kraft zuweilen sein mag, so führt doch an der Partnerschaft, die uns von muslimischer Seite so bereitwillig angeboten wird, kein Weg vorbei. Ich will im Folgenden versuchen, in vier einander teilweise überschneidenden Themenkreisen das Verhältnis der heutigen Muslime zu ihrer eigenen Geschichte zu veranschaulichen. Manches wird dabei zwangsläufig ausgelassen, manches wiederholt, manches vielleicht subjektiv überbetont werden. Die vier Bereiche sind: erstens, das Verhältnis von Religion und Staat im Islam. Zweitens, Sunna und Schia im Islam. Drittens, Araber und Nicht-Araber. Viertens, der Islam und der christliche Westen. Erstens, Religion und Staat im Islam. Der Stifter des Islams, der Prophet Mohammed, war Politiker und Gottgesandter. Die ihm anvertraute Offenbarungsschrift, der Koran, ist zugleich Gesetzestext und Gotteswort, Staatsverfassung und Katechismus. Rechte und Pflichten des Einzelnen sind im Koran unauflöslich mit der sozialen und politischen Gesetzgebung für die Gott unterstellte Gemeinschaft der Gläubigen, die Umma, verwoben. Der Islam entstand in einem staatsrechtlichen Vakuum und in einer Gesellschaft ohne gefestigte religiöse Vorstellungen. Während sich das Christentum in der Spätantike von vornherein auf den vom römischen Recht nicht reglementierten privaten und kultischen Bereich eingeengt sah, konnte sich der Islam in der Urgemeinde von Medina allumfassend als Theokratie konstituieren. Das religiöse Recht des Islams, die Scharia, deren materielle Grundlagen, wie bereits kurz erwähnt, einmal der nur relativ wenige Bereiche des alltäglichen und des öffentlichen Lebens explizit regelnde Koran und zum anderen die Sunna, das Präzedenz des Propheten sind, lässt keinen Bereich menschlicher Aktivitäten aus. An der Spitze der Gemeinschaft der Gläubigen stand anfangs der Prophet Mohammed. Der Islam sieht in ihm das Siegel der Propheten, den letzten, den Gott den Menschen geschickt hat, um diese auf den rechten Weg des Glaubens an den einen Gott zu führen. Judentum und Christentum erscheinen als zu einem späteren Zeitpunkt fehlentwickelte Vorstufen des endgültigen und zugleich ursprünglichen Monotheismus, zu dem sich der Erzvater Abraham in Mekka bekannte. Mohammed ist ein nationalarabischer Prophet. Sein Beglaubigungswunder ist die sprachlich-stilistische Unnachahmlichkeit des ihm eingegebenen Korans. Nach muslimischer Vorstellung soll er des Schreibens und Lesens unkundig gewesen sein. Durch dieses Dogma wird die Lehre vom Wundercharakter des Korans eher verständlich. Es hat aber auch noch eine tiefere theologische Dimension. Ich zitiere: Wie Maria das jungfräulich unbefleckte Gefäß sein musste, um das fleischgewordene Wort zu gebären, so musste Mohammed von sekundären intellektuellen Befleckungen frei sein, um ein reines Gefäß für das im Koran schriftgewordene Wort Gottes darzustellen. Zitat Ende. Nach dem Tode des Propheten im Jahre 632 oblag seinem Nachfolger, das ist die Bedeutung des arabischen Wortes Khalifa, Kalif, die weltliche und geistliche Führung der muslimischen Gemeinde. Seine Aufgabe war es, das Land des Islams, das sich nach Gottes Ratschluss zuletzt über die ganze übrige Welt, das sogenannte Land des Krieges, würde ausbreiten können, zu verteidigen und das religiöse Recht zu wahren. Als Jahrhunderte später die politische Macht des Islams in wichtigen Provinzen zusammenbrach, war für die Theologen der Zeit die Möglichkeit der Einhaltung der Vorschriften der Scharia, also zum Beispiel der Gebetsruf, das Freitagsgebet oder der Abschluss muslimischer Eheverträge, das entscheidende Kriterium dafür, ob man noch von islamischen Landen sprechen könne oder nicht. Auf die über 600-jährige Geschichte des sunnitischen Kalifats wollen wir hier nicht im Einzelnen eingehen. Das Kalifat verlor im Jahre 750 mit dem Übergang der Macht von den Umayyaden an die Abbasiden seinen prononciert arabischen Charakter und wurde zur kosmopolitischen imperialen Herrschaftsordnung, an deren politischer, wirtschaftlicher und kultureller Blüte die iranischen, türkischen und europäischen Neumuslime gleichberechtigt beitragen konnten. Der Übergang wenigstens der weltlichen Macht von dem Kalifen an im Übrigen meist türkische militärische Machthaber, Sultane, begründete eine nun eher an abendländische Verhältnisse erinnernde Gewaltenteilung im mittelalterlichen Islam. Das aus dem vorislamischen Persien in den Islam eingedrungene Apophthegma, Zitat, Religion und Königsherrschaft sind Zwillinge, also eng beieinander, aber durchaus nicht identisch, gewann nun plötzliche Aktualität. Der Kalif oder Imam symbolisierte die Glaubenseinheit, der Sultan war der vom Kalifen bevollmächtigte Streiter für die Macht und das Wohl der islamischen Gemeinschaft. In der Zeit nach der Eroberung der östlichen islamischen Territorien durch die heidnischen Mongolen im 13. Jahrhundert stießen islamisches politisches Ideal und reale Machtverhältnisse noch eklatanter aufeinander. In diesen Jahrhunderten zwischen 1250 und 1550 entwickelten sich wenig beachtete Institutionen, in denen islamische und nicht-islamische politische Vorstellungen integriert wurden. Diese könnten dem mit Säkularisierung und Verwestlichung ringenden Islam unserer Tage reichhaltige Modelle liefern, wenn man muslimischerseits geneigt wäre, diesem von ihnen so sehr zu Unrecht als Zeitalter des Niedergangs abqualifizierten halben Jahrtausend zwischen 1300 und 1800 etwas mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Gerade in unseren Tagen, im Zeichen der wiedererstarkten politischen Macht des Islams, wird die nüchterne Einsicht, dass eine weitgehende Säkularisierung des Islams im Alltag der modernen technischen Welt unumgänglich und eine Rückkehr zum Gemeindestaat des Propheten unmöglich bleiben wird, immer wieder verdrängt. Haben sich doch selbst die höchsten Symbole göttlicher Gesetzgebung, die rituellen Grundpflichten des Muslims, also Gebet, Wallfahrt, Almosenpflicht und Ramadanfasten, historischem Wandel nicht entziehen können, soweit sie irgendwie öffentliche Belange tangierten. Die islamische Almosenpflicht zum Beispiel reflektiert die schon sehr bald nach Mohammed obsolet gewordene Wirtschaftsordnung der Handelsoase Mekka und war in dem Augenblick als einzige kanonische Steuerquelle nicht mehr vernünftig, als nach der Eroberung Syriens und Persiens, Ägyptens, Spaniens und Zentralasiens das materielle Wohlergehen der Gemeinschaft nicht mehr auf den Erträgen einer extensiven Bodenbewirtschaftung und den Herden der Nomaden gründete, sondern auf Zöllen, Gebühren und dem Reichtum intensiv bewässerter Plantagen. Aber die heute spürbare Tendenz, fundamentalistisch den Neuaufbau einer ureigens islamischen Zivilisation allein aus den Bausteinen der eigenen Religion zu versuchen, hat Tradition. Immer wieder in der Geschichte des Islams, im Mittelalter und in der Neuzeit, haben puritanische Stammesführer und Gelehrte zur Rückkehr zu den unverfälschten Quellen des Islams aufgerufen. Nach ihrer Botschaft galt es, schädliche Neuerungen zu beseitigen und den historisch glanzvoll bewährten Gottesstaat der Altvorderen wieder in Kraft zu setzen. Solcher Puritanismus stand an der Wiege des modernen Saudi-Arabiens. Die islamische Reformbewegung des ausgehenden 19. und des 20. Jahrhunderts bemühte und bemüht sich, die dogmatischen, fortschrittshemmenden Verkrustungen des mittelalterlichen Islams abzutragen. Mehr oder minder überzeugend versuchen diese Modernisten durch eine Neuinterpretation der Hauptquellen des islamischen Rechts, abendländische Aufklärung und die Erkenntnisse der wissenschaftlich-technischen Revolution im Islam selbst nachzuweisen. Die Lehren Adlers, Marx und Le Bons werden als im Koran verschlüsselt vorgegeben postuliert. In einem großartigen Konzept fordert der tunesische Denker Hisham Jaid zu einer Neubewertung und zugleich Nachahmung der Sunna, der Lebensregel des Propheten auf. So wie Mohammed durch die Hijra von Mekka nach Medina sich von der auf den jüngsten Tag gerichteten Überzeitlichkeit der ihm zuteil gewordenen Offenbarung hin zur Bewältigung einer konkreten historischen und damit zeitgebundenen und wandelbaren Aufgabe gewendet habe, so habe der Muslim gerade in unseren Tagen das Recht und die Pflicht, Glaubensfestigkeit mit schöpferischer Aufgeschlossenheit und Wissenschaftlichkeit zu verbinden. Durch solche und ähnliche Konzeptionen lässt sich im Übrigen der alte Streit über die Wiederherstellung der Einheit von Staat und Religion auf eine höhere Ebene transponieren und auflösen. Zweitens, Sunna und Schia im Islam. Durch die persischen Ereignisse der vergangenen 2,5 Jahre ist die Aufmerksamkeit westlicher Islambeobachter verstärkt auf die Schia gelenkt worden. Bei näherem Zusehen ist dies erstaunlich. Insgesamt bekennt sich nur ein Bruchteil der Muslime in aller Welt zu den unter dem Terminus Schia zusammengefassten dissentierenden Glaubensrichtungen. In Algerien, Oman und Ostafrika gibt es noch heute Nachfahren der ersten Sezessionsbewegung des Islams, der Charijiten, die die Nachfolge des Propheten in der Hand des Besten und sei er ein abessinischer Sklave sehen wollten. Im Jemen und in Indien siedeln Ismailiten, Nachfahren jener Revolutionäre des mittelalterlichen Islams, die in Ägypten die glanzvollste Monarchie des islamischen Mittelalters begründeten, auf ihren Handelsschiffen ihre Missionare bis nach China sandten und durch das hohe philosophische Niveau ihrer Geheimlehre die Orthodoxie zu innerer Reinigung zwang. Im Jemen regierte bis vor 18 Jahren in ununterbrochener, jahrhundertelanger Sukzession ein Saiditen-Imam. Die Saidiya ist diejenige schiitische Gruppe, die der sunnitischen Orthodoxie am nächsten steht und ihren Imam, der gelehrt und kriegstüchtig zugleich zu sein hat, nicht mit charismatischen Qualitäten ausstattet. Die mit Abstand größte Gruppe unserer Tage ist freilich die sogenannte Imamiyya, die heute in Iran herrschende 12er schiitische Richtung, die die Rechtleitung der Gemeinde Gottes in der Reihe der sündlosen, mit göttlicher Substanz ausgestatteten Nachfahren des Propheten und seines Schwiegersohnes Ali weiß. Durch die Entrückung des 12. Imams bis zu seiner Wiederkehr vor dem Weltenende fällt die Verantwortung für das Gottesvolk, wenn auch nur kommissarisch und mit Vorbehalt, in die Hände berufener Theologen, als deren Führer sich in unseren Tagen völlig legitim Ayatollah Khomeini versteht. Im Mittelalter zeichnete sich die Imamiyya gerade gegenüber der jahrhundertelang viel bedeutsameren Ismailiyya durch einen defensiven Quietismus aus. Das Recht auf Verleugnung des eigenen Bekenntnisses wurde zu einem zentralen moralischen und politischen Privileg und Prinzip. Eine Verkettung von historischen Umständen schuf der 12er Schia erst zu Beginn des 16. Jahrhunderts im Staate der Safawiden eine politische und ökonomische Basis, ohne die die uns heute verblüffende Vitalität der schiitischen Theologie und Theologen nicht richtig verstanden werden kann. Festzuhalten ist, dass die schiitische Lehre ihren Führern, Im Gegensatz zur scholastisch erstarrten sunnitischen Gottesgelehrsamkeit, die freie Ausübung ihres Verstandes und damit die reibungslose Anpassung an neue Entwicklungen ermöglicht. Durch das von der Orthodoxie nach langem Ringen zurückgewiesene Dogma von der Willensfreiheit des Menschen erscheint die hier aber auch in der Morallehre viel eher gerüstet, mit der Herausforderung des Westens und der modernen Technik fertig zu werden, als die Orthodoxie, der im Übrigen das Image des jahrhundertealten politischen Opportunismus in der innermuslimischen Diskussion unserer Tage schwer zu schaffen macht. Es ist wohl mehr als ein Zufall, dass derjenige Prophetengenosse, der wegen seiner Gerechtigkeit und seines Widerstandes gegen staatliche Willkür aktualisierend als erster Sozialist oder erster Revolutionär des Islams gefeiert wird, zugleich als Begründer der 12er schiitischen Gemeinschaft in Syrien gilt. Die statistisch an sich gar nicht gerechtfertigte Prominenz der Schia in dem sehr komplexen und heterogenen Phänomen der Re-Islamisierung in unseren Tagen hat also vielfältige Gründe. Wir im Westen sind gut beraten, die Ethik dieser besonders dynamischen Glaubensrichtung des Islams nicht an der Amerikapolitik der Islamischen Republik Iran zu messen. Drittens, Araber und Nicht-Araber. Zu diesem Thema habe ich schon einiges gesagt. Der Umstand, dass dem Propheten der Koran in klarer arabischer Sprache, Zitat Ende, herabgesandt wurde, machte ihn und die durch ihn verkündete Botschaft zu einem Gut der Araber, sowie den Juden die Tora und den persischen Zoroastriern ihre heiligen Bücher in ihrer eigenen Volkssprache geoffenbart worden waren. Das Arabische ist die unangefochtene Sakralsprache des Islams bis zum heutigen Tag geblieben und gewinnt nicht zuletzt in dieser Funktion rasch an internationaler Bedeutung. Die politische und kulturelle Vorherrschaft der Araber in dem von ihnen gegründeten Weltreich hatte freilich keinen so langen Bestand. Schon im 3. Jahrhundert der Hidschra lösten sich halbunabhängige iranische Staaten aus dem Abbasidenreich heraus. Und früh bildete sich im Iran eine kulturelle Resistencia gegen die, wie sie höhnten, eidechsenjagenden Beduinen der arabischen Halbinsel heraus, eine Gesinnung, die sich gar auf koranische Texte zu stützen glaubte und eine Voraussetzung für die Wiedergeburt und den großartigen Höhenflug der neupersischen Sprache und Poesie in islamischem Gewand nach dem Jahre 1000 war. Die Zweiteilung der islamischen Welt in der Mitte des 13. Jahrhunderts in einen von den ungläubigen Mongolen besetzten östlichen und einen von diesen verschonten westlichen Teil der alten islamischen Ökumene hat die Aufsplitterung in Sprach- und Kulturkreise weiter gefördert und wenigstens im Falle Persiens und der Türkei wichtige historische Voraussetzungen für den modernen Nationalstaat gelegt. Besonders bemerkenswert aber ist der politische Part, den Türken vielfältiger Provenienz in den Herzgebieten des Islams seit der frühen Abbasidenzeit gespielt haben. Wer weiß schon in Europa, dass von 868 bis 1952 mit Unterbrechung allein der notabene berberischen Fatimiden Türken über Ägypten regiert haben? Die gemeinsame Religion wog eben schwerer als das gemeinsame Volkstum. Die Mamluken, türkische Heeressklaven aus den Ebenen Südrusslands, verteidigten den orthodoxen Islam arabischer Prägung gegen die heidnischen Mongolen, ihre, wenn man so will, nomadischen Verwandten aus Innerasien, ohne dass sie sich mit den Syrern oder Ägyptern, für die sie kämpften, unter Umständen sprachlich verständigen konnten. Der eingangs erwähnte Saladin, der das den Muslimen heilige Jerusalem den Kreuzfahrern entriss, war als ethnischer Kurde dem Türkentum assimiliert. Und derjenige mittelalterliche Herrscher Ägyptens, der als Sachwalter ägyptischer, das heißt endlich einmal nicht fremder Interessen, im Bewusstsein der Bevölkerung mit besonderer Hochachtung jahrhundertelang weiterlebte, war aus Turkestan an den Nil gekommen. Die gemeinsame Staatsangehörigkeit im Mittelalter war natürlich der Islam. Sprachlich-ethnische Unterschiede erlangten erst mit der zusätzlichen Scheidung in Gläubige und Ungläubige oder auch Rechtgläubige und Ketzer ihre volle Wirkung. Und dieser Verbindung und Addition von Gegensätzlichkeiten bedarf es auch heute, nach dem Triumph des aus dem Westen übernommenen, seinem Wesen nach durch und durch säkularistischen Nationalbewusstseins noch immer. Wenn Iraks Präsident Saddam Hussein zu Beginn des Golfkrieges im September 1980 immer wieder berät ein neues Qadisiyya forderte, so versuchte er mit diesem Ruf sehr geschickt antiheretische islamische und antipersische arabische Gefühle zu mobilisieren. Bei Qadisiyya, das ist der Name einer Stadt, in Mesopotamien, hatten die Heere des jungen Islams ihren ersten großen Sieg über die persischen dualistischen Ungläubigen errungen. Wie sich das Verhältnis zwischen islamischer und nationalstaatlicher Identifikation im vorderen Orient weiterentwickeln wird, ist schwer abzuschätzen. Scheint eine Harmonisierung dieser widersprüchlichen Zugehörigkeitsgefühle in der Verfassung der Islamischen Republik Iran, einem Land, in dem seit über 400 Jahren Volkstums- und Religionsgrenzen weitgehend übereinstimmen, geglückt, so geben Entwicklungen im arabischen Raum Anlass zu großem Pessimismus. Im Libanon stehen christliche, libanesische Partikularnationalisten und Panarabisten oder auch Panislamisten einander unversöhnlich gegenüber. Der Umstand, dass eine Elite nicht-muslimischer Araber vor dem Ersten Weltkrieg den arabischen, ursprünglich antitürkischen und später vor allem anti-englischen Nationalismus aus der Taufe hob, macht eine Vereinigung beider Identifikationen für einen gläubigen Muslim nicht eben leichter. Für die Christen bot ein säkularistischer Nationalismus einen Ausweg aus der Diskriminierung. Zwar wird den Christen und Juden als Empfängern einer Offenbarungsschrift im Koran der Status einer geduldeten Minderheit zugebilligt, freilich belegte eine nur Nicht-Muslimen auferlegte Kopfsteuer und das von orientalischen Christen, Kopten und Maroniten so vehement bekämpfte Apostasieverbot des Islams die eindeutigen Machtverhältnisse unter islamischer Herrschaft. Ich komme jetzt zum vierten und letzten Abschnitt, der Islam und der Westen. Der beste Kitt im Verhältnis zwischen muslimischen Traditionalisten, Fundamentalisten und Modernisten auf der einen und muslimischen oder auch nicht-muslimischen Säkularisten auf der anderen Seite ist noch immer die gemeinsame Verbitterung über den, wie sie es empfinden, Verrat des Westens. Dieses Gefühl hat seine Wurzeln im 19. Jahrhundert. Die Erwartung der ersten orientalischen Europareisenden, der dort angetroffene Geist der Toleranz und des Liberalismus, werde auch die Beziehungen zwischen der eigenen Kultur und dem bewunderten Europa prägen, ist zu nachhaltig und zu unverkennbar immer wieder enttäuscht worden. Ob nun die junge und sehr vielversprechende Industrie Ägyptens in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts von der englischen Konkurrenz abgewürgt wurde oder in Iran ein europäisches Tabakmonopol aufoktroyiert werden sollte, ob mit dem Sykes-Picot-Geheimabkommen über die Aufteilung der arabischen Provinzen des Osmanischen Reiches auf England und Frankreich bestehende Verträge gebrochen oder mit der berühmt-berüchtigten Balfour-Erklärung völlig ohne Grund, wie es die betroffenen Araber empfinden mussten, ihre eigenen Rechte an Dritte veräußert wurden, diese Traumata reißen sich aneinander und wurden durch das Gefühl, der eigenen Persönlichkeit beraubt zu werden, noch überhöht. Die Ernüchterung über die Verheißungen westlicher Technologie und westlichen Fortschritts hat den Weg hin zur Rückbesinnung auf das Ureigene, und das ist in der überwiegenden Masse der Bevölkerung Vorderasiens, die gemeinsame islamische Religion und Kultur, geebnet. Bevor man daran geht, Exponenten dieses islamischen Aufbruchs wie die Führer Libyens oder Irans zu dämonisieren, sollte man sich der Kausalitäten bewusst sein, die zu dieser Enttäuschung und im Extremfall zu diesem Hass geführt haben. Werfen wir aber noch einen kurzen Blick zurück auf die historischen Beziehungen zwischen dem christlichen Europa und dem islamischen Orient. Das Europabild des mittelalterlichen Islams war angesichts der unübersehbaren kulturellen Überlegenheit der Muslime gegenüber Franken und, wenn auch in viel geringerem Maße, Byzantinern nicht schmeichelhaft ausgefallen. Ganz abgesehen von der religiös fundierten Lehre, von der gottgewollten historischen Überlegenheit des Islams über das Christentum. Eine nach islamischer Vorstellung, ich wiederhole es noch einmal, fehlentwickelte Vorstufe des einzigen und wahren Monotheismus. Wird doch Jesus, einer der größten Propheten des Islams, selbst vor dem jüngsten Tag als Messias auf Erden erscheinen, den Antichrist vernichten und das ist jetzt hier entscheidend, die in historischer Zeit zugestandene Duldung von Juden und Christen widerrufen. Die Kreuzzüge, eine Episode aus islamischer Sicht, hatten dieses Bild nicht zu modifizieren vermocht. Europa, nördlich der Pyramiden, blieb für den Muslim der hoffnungslos unterlegene Kontrahent, bei dem man Wachs, Felle und Honig, Eisen, Pech und Holz einkaufte und dem man dafür erlesene Tuche, Spezereien und Edelmetalle lieferte. Verhängnisvoll lange für den Islam blieb der Nordrand des Mittelmeeres als eine raue und barbarische Landschaft im Bewusstsein der Muslime verhaftet. Von dem geistigen Umbruch in Europa, von all den unmittelbaren und mittelbaren technischen, militärischen und politischen Folgen der Renaissance und der Aufklärung nahm man keine Notiz. Während im Osmanischen Reich die dann im 18. Jahrhundert nicht mehr zu übersehenden Konzessionen an die europäische, vor allem militärische und technische Überlegenheit nicht mehr ignoriert werden konnten, achtete man sie angesichts der noch immer beachtlichen Stärke des Reiches nichtsdestoweniger gering. Umso brutaler musste der Schock sein, als 1789 in Ägypten und 1830 in Algier Europa, beide Mal vertreten durch Frankreich, unvermittelt und gewaltsam in islamische Gebiete des Mittelmeeres einbrachen. Über das anfangs neugierige Kennenlernen Europas, die immer tiefere und irgendwann irreversible Verknüpfung der eigenen Welt mit derjenigen des Westens, über die Kette von Enttäuschung und die daraus resultierende mühevolle Rückwendung hin zum eigenen, haben wir schon gesprochen. Ist nicht der Islam die vertraute Religion, die einzige Brücke hin zur eigenen, noch nicht entwurzelten individuellen und kollektiven kulturellen Kindheit? Das durch europäische Technik und europäischen Säkularismus bis auf seine Grundfesten erschütterte monistische Staats- und Geschichtsbild des vormodernen, noch nirgendwo entmythologisierten Islams gewinnt heute neue Anhänger. Ist die Heimsuchung durch den glaubensfernen Westen und seine Sendboten nicht doch, wie eingangs erwähnt, eine große Prüfung für die Glaubensstärke des frommen Muslims gewesen, der jetzt in den Segnungen des Erdöls ein Zeichen von Gottes Gnade gegenüber seinem Volke zu erkennen glaubt? In den Gesprächen zwischen Muslimen und Christen wird die Menschlichkeit des Islams mit der kalten Technik des entkirchlichen Westens immer wieder kontrastiert. Auf einmal versteht sich der Islam wieder als Heimstätte der Spiritualität, der dazu ausersehen ist, dem Westen das Heil zu bescheren. Ist doch Europa selbst dafür verantwortlich, dass die beiden Geschwisterkulturen des Mittelalters auseinandergerissen wurden? Vor einer Woche hatte ich das Privileg, in Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, an einem solchen Symposium über, Zitat, die gemeinsamen Wurzeln der arabisch-islamischen und der westlichen Welt, Zitat Ende, teilzunehmen. Mehrfach schallte uns von unseren muslimischen Gesprächspartnern der Ruf entgegen, gewisse Entdeckungen der modernen protestantischen Theologie, wonach das wesentliche Trennende zwischen Christentum und Islam, nämlich die Trinitätslehre, eine in späterer Zeit eingefügte, also letztlich unechte Komponente christlichen Glaubens sei, zur Kenntnis zu nehmen und zu verinnerlichen. Denn dann gäbe es zwischen dem gläubigen Muslim und dem gläubigen Christen, nunmehr wahren Monotheisten, keine unüberbrückbare Trennung mehr. Und man könne sich dann im Einheitsbekenntnis vereint der Zurückdrängung der Gottlosigkeit in unserer Welt weihen. Dass hier, einmal ganz abgesehen von der Richtigkeit dieser Thesen, mit zweierlei Maß gemessen wird, indem Ergebnisse kritischer christlicher Theologie zur Bestätigung der eigenen Heilslehre verwendet werden, von der man vehement jegliche aus dem Westen importierte historische Kritik fernzuhalten versucht, dass die Realität des zum Teil gewiss unumkehrbar säkularisierten Orients solche Thesen als wirklich weltfremd erscheinen lassen mag, gibt uns im Westen freilich nicht das Recht, den Islam auch weiterhin als eine horribile dictu, rasch expandierende Konkurrenzreligion zu fürchten, höchstens mit Lippenbekenntnissen seiner moralischen Kraft Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und im Übrigen, und jetzt zitiere ich wieder die Arbeit über die Darstellung der Araber in den deutschen Massenmedien, in Wort und Schrift vielleicht etwas subtiler noch als vor 1973, aber immer noch recht unverblümt, die arroganten und vor allem aber irrationalen Bilder vom, ich zitiere, fetten reichen Scheich, vom polygamen alternden Wüstling, vom Kameltreiber in der Wüste, vom kaffeeschlürfenden Tagedieb und vom blutrünstigen Glaubenskrieger, Zitat Ende, zu perpetuieren. Europa und Christentum sind ein fester Bestandteil in der Geschichte und im Geschichtsbild des Islams. Wir im Westen gehören darum dazu, mit all der Verantwortung, aber auch all den Gaben, die sich aus einer derart engen Verbindung ergeben. Dankeschön.
Professor Dr. Ulrich Hamann wurde am 22.09.1942 in Stuttgart geboren. Er studierte in Freiburg am Orientalischen Seminar bei Professor Olof Krückmann sowie in Princeton, wo er 1965 seinen BA-Abschluss ablegte. Zurück in Freiburg begann er beim Islamwissenschaftler Hans-Robert Römer mit der Arbeit an seiner Dissertation »Quellenstudien zur frühen Mamlukenzeit«, die er 1969 erfolgreich abschloss. Im Anschluss an die Promotion arbeitete Hamann 2 Jahre als Mitarbeiter am Deutschen Archäologischen Institut Kairo. 1972 folgte auch die Habilitation an der Albert-Ludwigs-Universität. Bis 1992 war Ulrich Hamann hier am Orientalischen Seminar tätig, zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter, dann als Professor. Zugleich war Hamanns akademische Laufbahn von vielen Auslandsaufenthalten in Form von Gastprofessuren und Fellowships geprägt, für die er sich immer wieder beurlauben ließ. 1978 bis 80 wirkte er als Direktor des Orientinstituts in Beirut. Hamanns ursprüngliches wissenschaftliches Interesse galt der arabischen Sprache. Unter dem Einfluss seines Lehrers Hans-Robert Römer wandte er sich der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen islamischen Geschichte zu. Sein Hauptaugenmerk galt der ägyptisch-syrischen Dynastie der Mamluken, deren Quellenerzeugnisse er mit philologischer Akribie editierte und in seinen rezeptions- und mentalitätsgeschichtlich geprägten Studien erforschte. Im Jahr 1992 nahm Professor Ulrich Hamann einen Ruf an den Lehrstuhl für orientalische Philologie in Kiel an. 1998 wechselte er dann auf eine C4-Professur an die FU Berlin, verbunden mit der Direktion des Zentrums Moderner Orient Berlin. Diese Ämter konnte er nur kurze Zeit ausüben. Im Alter von nur 56 Jahren verstarb Ulrich Hamann nach schwerer Krankheit am 4.6.1999 und wurde wenig später auf dem Waldfriedhof in Freiburg-Littenweiler beigesetzt.